Ich befinde mich gerade in unmittelbarer Nähe, Sie hören es, an einem Spielplatz. Es ist spannend, denn letztendlich ist es dasselbe, als wenn ich auf der Autobahn bin, im Supermarkt. Bloß etwas kleiner, etwas beschaulicher. Da schmeißt der Max mit Hundekot. Da bekommt die Annabella das Schaufelchen auf den Kopf gepatscht. Aber wie reagieren diese Kinder? Und vor allem, wie reagieren die auf der Bank sitzenden Eltern? Die einen essen genüsslich ihr Butterbrot. Andere suchen nach Eierkeksen. Und etwas weiter hinten wird mit Sand geschmissen. Warum bin ich hier? Also eigentlich war der Spielplatz nicht mein Ziel, ich bin nur vorbeigegangen. Aber das gibt uns natürlich die Gelegenheit, nach Großmeistern zu suchen, die sich auch nicht mit Kinderspielplätzen oder Kindern auseinandergesetzt haben, sondern mit der Moral. Was ist gut und was ist böse? Erziehung, das Thema in der heutigen Zeit. Immer wieder gerne gestritten, was ist das Beste für das Kind? Autoritär, laissez-faire oder die wir lassen es einfach frei rumlaufen und mal gucken, was passiert Methode. Das gibt es alles. Und Sie hören, ich bin heute gut drauf. Was halten Sie davon, wenn wir ausnahmsweise einmal einen längeren Podcast machen? Also anstatt 5 oder 7 Minuten, weil, lassen Sie mich erstmal einen Schluck nehmen, heute eine mexikanische Bohne. Ich bin hin und weg, aber das soll nicht das Thema sein, aber es soll Sie animieren, sich auch zurückzulehnen, egal wo Sie sind, was Sie machen, wer Sie sind, um vielleicht darüber nachzudenken. Und die Zitate geben Ihnen etwas auf den Weg, egal ob Sie Richter sind, ob Sie Gefängniswärter sind oder ob Sie selbst Sträfling sind, wer weiß. Großmeister. Welche Großmeister nehmen uns? Wollen wir uns die harten Bretter nehmen? Wir nehmen uns die harten Bretter. Und zwar einmal Nietzsche, der vollständigkeitshalber sind wir beim Geburtsdatum. Ich glaube, diese kleinen Racker stören Sie etwas. Lassen Sie mich etwas den Ton rausnehmen. So ist alles besser und so macht es noch mehr Spaß. Das Geburtsdatum Nietzsches. 1844 geboren und 1900 gestorben. Wenn wir schon dabei sind, Immanuel Kant. 1724 und gestorben 1804. In Königsberg, für mich auch einer der Königsphilosophen. Deswegen muss er auch hier und da mal erscheinen. Sicherlich werden Sie sich jetzt fragen, huiuiui, so kennen Sie Dr. Kellermann gar nicht. Er redet ziemlich lange. Aber das Thema Moral, das Thema Bosheit, Böse, neben den vielen Hobbypsychologen, Hobbyphilosophen, Hobbymoralisten, gibt es natürlich auch Berufsmoralisten, Richter, ganze Staaten. Es gibt Gesetze, Menschenrechte, die sich permanent damit beschäftigen. Letztendlich sind es ja Kulturen, die eine Moral entwickeln, die sagen, was ist gut, was ist böse, damit sich die Menschen nicht die Köpfe einschlagen, damit sich Kulturen halten. Alles das ist ein großes System und ich versuche es Ihnen möglichst schmackhaft herüberzubringen, damit wir einerseits die Zitate verstehen, aber auch, wenn Sie mit diesen Dingen konfrontiert werden, und Sie werden ständig mit diesen Dingen konfrontiert, werden Sie betrogen, betrügen Sie gerade hinsichtlich einer Beziehung der Liebe, hinsichtlich eines Geschäftes. Alles das hat mit Moral zu tun. Lügen Sie, um etwas zu bekommen. Moral und das Böse oder das Gute, darüber zu reden ist wie, es ist quasi wie die Relativitätstheorie für Theologen, Juristen, Psychologen, für die Werbung. Eigentlich für jeden. Und umso schwieriger ist es natürlich, weil es viele Menschen gibt, die unterschiedliche Meinungen haben. Aber wir nähern uns von der anderen Seite. Wir reflektieren das Ganze von oben. Wir sehen Muster. Mit diesen Mustern können Sie auch schwanger gehen und Sie können sich selbst entscheiden, ob das nutzbar für Sie sein kann oder nicht. Egal, ob Sie Richter sind oder Sträfling, egal, ob Sie Verkäufer sind oder Kunde. Lassen Sie uns zu den Zitaten herüberwandern. Friedrich Wilhelm Nietzsche sagte: Es gibt gar keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Ausdeutung von Phänomenen. Noch einmal, es gibt gar keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Ausdeutung von Phänomenen. Sie sehen, dass Nietzsche von der Seite der Kultur kommt. Und wir können ja von oben herab langsam herunterfliegen, uns mit der Kultur beschäftigen. Da liegt jemand an der Klippe, das Bein rechtwinklig, aber nicht vom Knie her gesehen, sondern vom Schienbein. Es ist gebrochen. Er braucht Hilfe. Jetzt ist die Frage, von 100 Menschen helfen alle 100 Menschen. Und ich sage Ihnen eins, nein, das tun sie nicht. Es sind ja immer die Hintergründe, die Rahmen, die sich ein Mensch setzt. Menschen, die im Okzident aufgewachsen sind, die von der abendländischen Kultur beeinflusst wurden. Ich rede jetzt nicht nur rein religiös. Selbst die Atheisten, die ja im Prinzip auch einer Religion nachgehen, weil sie an etwas glauben, haben diese Werte intus, weil im Abendland die christlichen Werte natürlich in den letzten 2000 Jahren sich verbreitet haben. Werte wie Gerechtigkeit, wie Mitleid. Und verwechseln Sie bitte nicht die Atheisten, also die Menschen, die nicht an Gott glauben, mit den Agnostizisten, die früher auch Skeptiker hießen, die sich sagten, wir können gar nicht feststellen mit unseren Sinnen, mit unseren beschränkten Sinnen, ob das, was wir glauben, auch nachweisbar ist. Und das sind die Agnostizisten. Damals in der Antike auch unter anderem die Skeptiker. Oder muss ich ja nochmal wieder die Lanze brechen, weil ja nicht jeder unter Skeptiker Skeptiker versteht. Ich meine jetzt nicht die Skeptiker, die alles negieren und zu allem Nein sagen, sondern ich meine die Skeptiker als philosophische Richtung, die alles in Frage stellten. Sokrates war übrigens auch ein Skeptiker, der ja diesen Satz, ob er ihn nun gesagt hat oder nicht, der sagte, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich weiß. Natürlich trennen wir auch da wieder. Heute haben wir Zeit, oder? Wir trennen auch da die monotheistischen Religionen, das Judentum, der Islam und das Christentum, die ja eigentlich aus derselben Richtung kommen. Sie hatten alle das Alte Testament, das eigene Buch. Im Prinzip warteten ja alle auf den Messias und eine Gruppe sagte sich, hey, der Jesus, der ist es, dem gehen wir hinterher. Und daraus entstanden halt die Christen, die ein neues Testament schufen. Da war das Mitleid angesagt. Da hat man noch die andere Wange hingehalten, während das Alte Testament, und so ist es auch bei denen, die immer noch auf den Propheten warten, das ist die jüdische Glaubensgemeinde, so ist da natürlich der Wert installiert. Gleiches mit Gleichem vergelten, wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich glaube, ein bekanntes Wort in der Ethik, in der Theologie, wo auch immer, in der Juristerei, ist das Talionsprinzip. Das eigentlich genau das meinte, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und es gibt auch Länder, ganze Kulturen, die, wenn sie was Böses gemacht haben, sie genau das Böse wieder zurückbekommen. Ja, der Islam ist natürlich so, dass sie sich nicht für Jesus entschieden haben, sondern für Mohammed, ein bisschen später. Da ist dann der Koran draus entstanden. Aber ich sage Ihnen, letztendlich ist das alles dieselbe Wurzel. Wenn wir jetzt hinüberschauen, wir haben immer noch diesen leidenden Menschen mit dem rechtwinkligen Schienbein, zu den Hinduisten oder zu den Buddhisten. Jetzt haben wir nämlich die 5 großen Religionen von den 2000, die es circa gibt. Ein Hinduist würde ganz anders reagieren, wenn er diesen Menschen sehe. Ein Hinduist würde schauen, in welcher Kaste ist dieser Mensch? Und wenn dieser Mensch in einer niederen Kaste ist, dann wird er sagen, das Schicksal hat es so gewollt und wir überlassen ihm dem Schicksal. Ein völlig anderes Verhalten. Jemand aus Frankreich würde sagen, wie brutal kannst du denn nur sein? Ich meine den absoluten Franzosen, der so geprägt ist, dass er natürlich auch Mitleid hat. Er versteht den Hinduisten nicht. Da werden auch viele sagen, religiöse Prägung muss nicht unbedingt sein. Dann werden wir das ohne religiöse Prägung machen. Denn auch Mitleid kann man auch ohne irgendeine Religion empfinden. Denn Mitleid ist das Schlüsselwort. Wollen wir noch einen Bogen machen heute? Wir machen noch einen Bogen. Mitleid ist das Schlüsselwort, die Empathie, das Empathieverständnis, sich in den anderen hinein zu versetzen. Man stellte fest, dass Verbrecher oder Menschen, die böse sind, alles so umdeuten, dass es ihnen passt, sehr wenig Empathiefähigkeit, Mitleidsfähigkeit haben. Aber das Spannende ist, dass selbst Schopenhauer, den ich heute nicht zitieren werde, eine Mitleidsethik entwickelte und daraufhin nicht nur die Tierschützer jubelten, sondern auch generell überdacht wurde, haben auch Tiere ein Bewusstsein. Denn Schopenhauer sagte, die Empathiefähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, bedeutet Bewusstsein zu haben. Und er merkt anhand seines Hundes, der, wenn er vielleicht weinte oder traurig war, ihn über die Wange leckte oder die Augen trocken leckte, dass auch der Hund seines Erachtens nach Mitleid empfand. Und sie selbst bemerken in den letzten Jahrzehnten, dass immer mehr Beweise vorgebracht wurden, dass Tiere Bewusstsein haben, sei es nun durch Spiegeltests, durch Körpersprache mit Affen und Gorillas oder auch mit Bildschirmsymbolen, mit denen die Tiere mittels Antippen mit den Menschen kommunizieren können. Sie sehen selbst, wie in so kurzer Zeit das Weltbild sich ändert. Und so ändert sich natürlich auch die Moral. Und deswegen mache ich so einen großen Bogen. Schopenhauer hat eine ganze Mitleidsethik daraus geprägt, wie ich übrigens sehr gut finde. Also noch einmal zusammengefasst, Schopenhauer sagte, jedes Lebewesen, das Mitleid empfindet, verfügt auch über ein Bewusstsein. Wenn wir nun einen Verbrecher vor uns hätten, der selbst Hilfe bedürfte, würden wir, egal ob christlich geprägt oder nicht, egal ob religiös geprägt oder nicht, eine Ethik besitzen und unterschiedlich handeln. Der eine würde ihm helfen. Er würde sagen, ich muss jedem helfen. Der andere würde sagen, recht so, das ist das Karma. Wenn wir zwei Schritte zurücktreten, hat jeder irgendwie rechts. Und das ist auch der Grund, warum über diese Moral so oft gestritten wird. Eine Lösung, wie die Moral zu sein hat, gibt es nicht. Und das merken Sie auch an dem Gerichtssystem. Keine Angst, die nächsten Audiocasts werden wieder 5 Minuten, 6 Minuten haben. Aber es ist einfach mal schön, mit Ihnen hier zu sitzen und zu wissen, dass dieses schwere Thema auch Spaß machen kann, zumal es Ihnen etwas nützt. Egal, ob Sie Abteilungsleiter sind, ob Sie Chef eines hiesigen Unternehmens sind, ob Sie ein Schuhgeschäft haben, ob Sie Lehrer sind, ob Sie Richter sind oder ob Sie Eis verkaufen. Lassen wir uns nun inspirieren von zwei einflussreichen Großmeistern aus dem 20. Jahrhundert. Jean Piaget, der Schweizer Entwicklungspsychologe, und Lawrence Kohlberg. Und zwar haben beide Moralentwicklungsstufen ausformuliert. Piaget hat es bei den Kindern beobachtet. Aber Sie wissen selbst, wir waren am Sandkasten und es gibt nicht große Unterschiede zwischen dem kindlichen Verhalten und den Archetypen, die losgetreten werden, wenn Menschen in Stress geraten. Und zum anderen Kohlberg, der die Stufen unabhängig des Alters gemacht hat, sondern der Entwicklung. Das bedeutet, dass wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat, das nicht heißt, dass man ein gewisses Alter erreichen muss, sondern man kann auch, wenn man auf der niedrigsten Stufe verharrt, auch bis zum Lebensende auf dieser Stufe bleiben. Lassen Sie uns auch da nicht die einzelnen Stufen durchnehmen und dabei einschlafen, sondern wir werden das Ganze irgendwie in einem Metamuster deuten, sodass Sie und ich letztendlich auch mit dem Wissen von dann ziehen können und damit schwanger gehen können. Die erste Stufe nannten beide oder generell ist die Strafe und Belohnung. Es ist völlig egal, wann diese Stufe beginnt, aber einige sind stehen geblieben und sterben sogar mit dieser Stufe. Das heißt, aufgrund von Strafe und Belohnung handelt man. Nein, ich mache das nicht, weil ich ja bestraft werde. Wenn jetzt kein Strafender da wäre, würde ich es machen. Wenn Sie in einer Beziehung sind und nur in Belohnung und Strafe denken, dann denken Sie oft, dass Sie treu sein müssen, weil Sie sonst bestraft werden. Nichts anderes. Dann kann es sein, dass wenn Sie einkaufen gehen, Sie nicht Sachen stibitzen, weil Sie glauben, bestraft zu werden. Die nächste Stufe, die man auch als Kind schon erreichen kann, ist die Einsicht. Diese zweite Stufe ist nutzenorientiert. Man merkt schon, wenn ich etwas tue oder mache, dann nützt mir das was. Die nächste Stufe, die man erreicht, ist auch die Stufe, dass man bemerkt, dass man einen gegenseitigen Nutzen hat. Der andere hat einen Nutzen, ich habe einen Nutzen. Und dadurch, dass der andere einen Nutzen hat, ist er kooperativer und netter zu mir. Das heißt, ein gegenseitiges Einverständnis, ein gegenseitiges Interesse. Wenn da zum Beispiel jemand stibitzt oder jemand fremd geht, dann ist da schon ein Gewissen installiert, das sagt, dass man etwas Asoziales gemacht hat. Wenn man merkt, dass man betrogen wurde, ist es nicht so, dass man jetzt den anderen sofort bestraft und häutet oder kreuzigt oder verbrennt, sondern dass man sich sagt, möchte ich weiterhin diese Beziehung mit der Person haben? Bringt mir das noch Vorteile? Oder ist es ein armes Würstchen, was vor sich dahin vegetierend alleine sein Dasein fristen soll, aber ohne mich? Man dreht ihnen den Rücken zu. Das heißt, die Verhaltensweisen sind je nach Moralentwicklungsstufe unterschiedlich. Die nächste Stufe ist die mehr ideelle Stufe. Das bedeutet, dass man vorausschauend für ganze Gruppen einer ganzen Gesellschaft handelt und auch darin eine Moral sieht, dass man in die Zukunft plant, für andere, für Nachfolger. Da haben wir doch alles gut unter einen Hut bekommen. Das heißt also, wir fangen an mit Belohnung und Strafe. Wir fangen an mit einem Nutzen darin zu sehen. Wir fangen an darin, einen gegenseitigen Nutzen zu sehen. Auch die Vorteile, wenn andere einen Nutzen haben. Bis hin zu einer übergeordneten Moral, die man in sich trägt, um einfach die Umwelt oder auch die Gesellschaft zusammenzuhalten oder voranzubringen. Denken Sie dran. Je nachdem, wo Sie gerade sind, werden Sie unterschiedlich bestraft, weil auch das Moralempfinden natürlich in eine gemeinsame grobe Richtung geht, aber die Nuancen, wie man bestraft wird und wie man glaubt, dass es die Gesellschaft zusammenhält, das alles unterscheidet sich je nach Kultur. Jetzt kommen wir zum Abschluss endlich zu Kant. Er hat uns einfach nur einen Tipp an die Hand gegeben. Und zwar sagte er, je eigennütziger der Beweggrund, desto weniger die Moralität. Noch einmal, je eigennütziger der Beweggrund, desto weniger die Moralität. Und da schließt sich der Kreis, denn Kant kommt von der anderen Seite. Kant hat es auf eine einfache Formel heruntergebrochen. Denn die Moral und der Egoismus vertragen sich nicht. Je mehr Egoismus zutage kommt, desto weniger Moral und umgekehrt. Das bedeutet, dass Kant 250 Jahre diese einfache Formel vor den vorhin erwähnten großartigen Psychologen in den Raum geworfen hat, und zwar in seiner Kritik zur Vernunft. Wenn Sie über Entscheidungsmuster oder Entscheidungen besser Bescheid wissen wollen, kann ich Ihnen nur das Buch Die Psychologie der Realität von mir empfehlen, beziehungsweise auch Die Erektion des Egos. Das ist die Psychologie des Ichs. Es ist sehr gutes Material, wenn Sie selbst ein Schwarzgurt werden wollen. Ein Schwarzgurt des Denkens, ein Großmeister. Eigentlich eine sehr gute Anleitung. Ich werde mich nun noch etwas den kleinen Rackern und den Eltern widmen, sie beobachten. Das habe ich übrigens von meinem Großvater, der auch Fasane, Vögel, Tiere jeglicher Art beobachtete. Auf dann und gerne bis bald.